Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wichtige bleibt den Augen verborgen. Diesen Satz hat Antoine de Saint-Exupéry in Der kleine Prinz geschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch gelesen hat. Als Kind habe ich das öfters gelesen. Wie ich dann älter wurde, lag es dann irgendwo mal im Schrank und irgendwann war es nicht mehr da. Und jetzt, ich hole es mir wieder vor. In diesem Kapitel beschreibt Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz, der von einem anderen Planeten hierher kommt, beziehungsweise auf diese Erde dann gesandt wird und einem Fuchs begegnet, beschreibt Antoine, wie der Fuchs mit dem kleinen Prinz spricht. Und der Fuchs möchte, dass er von dem kleinen Prinzen gezähmt wird. Als Kind, wenn man das liest, ist der Fuchs immer eine Gestalt gewesen, vor der man Angst hat, oder? Also mir ginge es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch in der Kindheit ging, in eurer Jugend, wie es euren Kindern jetzt geht, wenn sie den Fuchs hören. Ich weiß nicht, wie das bei einem Jäger ist, der auf Füchse geht. Hat er Angst vor dem Fuchs? Nee, ne? Umgekehrt, ja. Ich glaube auch, dass der Fuchs mehr Angst hat vor uns. Aber dieser Fuchs wollte vom Prinzen gezähmt werden. Und der kleine Prinz sagte, das kann ich nicht. Er sagt, probier es, mach es. Und er versuchte es. Und er sagte, wenn du es schaffst, dann werde ich dir am Ende ein Geheimnis anvertrauen. Und sie blieben eine Zeit zu lange und der kleine Prinz schaffte es, er zähmte den Fuchs. Und dann sagte der Fuchs diesen Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wichtige bleibt den Augen verborgen. Ich wurde an ein Wort aus der Bibel erinnert, wo Gott zu dem Samuel sagt, der einen König suchen soll. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Dieser Satz galt einem der Kinder. David war so ein Mensch. Er war Gott ans Herz gewachsen, weil er eben nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen sah. Auch sein Sohn Salomo hatte diese Neigung, hatte diese Gabe, diese Fähigkeit, mit dem Herzen zu sehen und nicht mit den Augen, als zwei Mütter sich um einen Sohn stritten, wem das Kind nun gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch an meine letzte Predigt erinnert, die ich hier gehalten habe, an die Bilder, die ich verwendet habe. Dieses eine Bild von dem Gustav Klimt, der beauftragt wurde von der Baronin Sonja von Knips, ein Porträt zu malen. Wahrscheinlich hat er nicht da gewesen, aber ich erzähle es nochmal ganz kurz. Gustav Klimt ist ein ganz bekannter Maler gewesen. Es stand jetzt auch ein paar Mal schon in der Zeitung, habe ich mitbekommen, wurde ich darauf hingewiesen. Und diese Sonja von Knips, die ihn da bat, dass er ein Porträt von ihr malte, war zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn ansprach, eine Frau, die alles andere als glücklich war. Sie hatte Depressionen, man sah ihr das an, sie war eine verzweifelte Frau. Und Gustav Klimt sagte, ich male sie, aber ich möchte sie erst kennenlernen. Und so ging er eine Zeit lang mit ihr mit, er begleitete sie in ihrem Leben. Und als die Zeit reif war, malte er ein Bild. Und das Bild, das er malte, schmeichelte die Baronin. Denn auf diesem Bild war eine wunderschöne Frau. Und weil dieses Bild so schön war und sie ihr so sehr schmeichelte, hängte sie es mitten in ihr Wohnzimmer, sodass es jeder sehen musste, der in dieses Haus ging. Aber nicht nur jeder, der in das Haus ging, sondern auch sie. Nach einem Jahr besuchte sie Gustav Klimt wieder Und er erkannte die Frau nicht. Aus dieser niedergeschlagenen, depressiven Frau, die keine Schönheit zu diesem Zeitpunkt war, ist eine wunderschöne Frau geworden. Warum? Weil sie jeden Tag das Bild sah, das Gustav Klimt in ihr entdeckt hatte. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Was vor den Augen ist, das Wichtige bleibt den Augen verborgen. Ich habe dazu einen Bibeltext zitiert, aus dem ich heute nur einen Vers nehmen möchte. Ich lese ihn euch nochmal vor, diesen einen Vers. In diesem Bibeltext geht es darum, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Sinn gibt, dass er uns seine Gebote, sein Gesetz ins Herz hineinschreibt. Und dann kommt da ein Satz, der in seiner Tragweite nochmal angeschaut werden sollte. Da steht dort, niemand muss dann noch seinen Freund belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Diese Darstellung, dieses Wort Gottes, Spruch des Herrn, was wir in diesem Abschnitt, in Jeremia Kapitel 31 ein paar Mal finden, ist in seiner Dimension kaum zu fassen. Wie soll in aller Welt das funktionieren? Sind Schulen, Unterricht, Taufunterricht, Bibelunterricht in Zukunft überflüssig? Viermal macht Gott in diesem Abschnitt bewusst: Ich handle, nicht du. Das Wort lehren ist vom Hebräischen auch mit lernen, unterweisen und fleißig sein zu verstehen. In 5. Mose 31, da sagt Gott, das Volk, Männer, Frauen und Kinder und Fremdlinge sollen hören und lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und alle Worte dieses Gesetzes halten. Oder in Jesaja 29, und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Lehren als hören, was der Herr sagt. Hier ist also nicht der Mensch, sondern der Herr der Handelnde. Wie Jeremia uns in diesem Abschnitt bewusst macht, der Herr ist es. Der Mensch soll lernen, auf den Herrn zu hören und nicht auf Menschen. Wohin das geführt hat, auf den Menschen zu hören, macht die Vergangenheit des Volkes Gottes, des Volkes Israels deutlich. Gott erinnert sie erneut daran, dass sie geschworen hatten, seinen Bund zu halten, und sie haben es nicht getan. Aber was viel wichtiger in diesem Abschnitt ist, hier sagt Gott jetzt: Ich schließe einen Bund mit euch, nicht ihr mit mir. Wir Menschen verlassen uns so gerne auf unsere eigenen Errungenschaften, sind stolz darauf, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wir vergessen dabei, dass aber auch nichts auf dieser Welt Werk unserer Hände ist. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, meine Hände einzusetzen, dann wird daraus nichts. Wenn ich nicht das Leben habe, dann wird daraus nichts. Wir sind in allem abhängig von Gott. Unsere Gedanken, unsere Schritte, unser Handeln, alles ist letztendlich von Gott, dem Schöpfer, abhängig. Matthäus 6, Vers 27 sagt Jesus, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Keiner von uns kann sein Leben verlängern. Wir können es verkürzen, aber wir können es nicht verlängern. Wir sind natürlich Wesen, die gerne eigenständig sind. Wir wollen eigenständig sein. Es gefällt uns nicht, wenn wir abhängig sind, weil wir da Verpflichtungen, Bindungen eingehen. Um zu verstehen, warum Gott das hier sagt, und es wird keiner den anderen, seinen Freund und einen Bruder lehren, erkenne den Herrn, zu welcher Zeit dieser Text geschrieben ist. Jeremia 31 ist in die Zeit hineingeschrieben, als der König Nebukadnezar Jerusalem belagerte und die ganze führenden Schichten, diejenigen, die unterrichten konnten, die waren nicht mehr da. Die sind weggeführt worden. Zedekia, der dort König war, ist eine Marionette von Nebukadnezar gewesen. Das Volk erlebt, dass sie niemanden mehr haben, der sie unterweist. Wenn wir diesen Hintergrund bedenken, dann wird dieser Spruch des Herrn oder dieses Wort des Herrn noch viel deutlicher. Es ist niemand mehr da, der sie lehren könnte. Sie sind weg. Aber Gott sieht das und er greift ein und sagt, stopp, ich bin da, ich werde euch lehren. Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Sinn schenken. Ich werde euch lehren, dass ihr mit dem Herzen seht und nicht mit den Augen. Zur Zeit Jesu ist das ähnlich gewesen. Die führenden Schichten der Juden sind zwar da, aber sie verlieren sich in menschlichen Geboten und vergessen, was Gott ihnen gesagt hat. Jesus bezeichnet sie einmal als übertünchte Gräber oder als löchrige Zisternen. Das heißt, wenn du dahin gehst, dann kriegst du nichts, was du brauchst. Was das Volk braucht, ist Nahrung. Nahrung, die Grundlage ist, die Basis ist für unser Leben. Als Jesus im Geist nach seiner Taufe in die Wüste geführt wird, ist die erste Versuchung die Nahrung. Jetzt müssen wir uns natürlich noch eines bewusst machen. Jesus ist zwar Mensch auf dieser Erde, aber er weiß um die Geschichte des Volkes Israels. Er weiß darum, wer das Volk versorgt hat in der Zeit der Wüstenwanderung. 40 Jahre waren sie in der Wüste und in diesen 40 Jahren hat Gott 40 Jahre lang Brot, Manna gegeben. Er hat ihnen zu trinken gegeben. Er hat ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Er hat dafür Sorge getragen, dass in diesen 40 Jahren, kaum zu glauben, ihre Kleidung nicht verschlissen ist. Er hat sich um alles gekümmert. Und dieser Gott wird Mensch, erscheint auf dieser Erde. Und das Erste, was der Versucher, was Satan versucht, ihn sich daran zu erinnern, wer er ist, seine Herkunft. Bist du Gottes Sohn? Jesus wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Bist du Gottes Sohn? 40 Tage ist Jesus in der Wüste, 40 Tage ohne etwas zu essen. Er hat getrunken, davon gehe ich aus. Zumindest steht in der Bibel nichts davon drin, dass es nicht so wäre. Er hat aber 40 Tage lang nichts gegessen. Ich meine, wenn ich einen Tag, zwei Tage, drei Tage, ich habe es schon mal 5 Tage geschafft, nichts essen, dann weiß ich, gut, nach dem 5. Tag wird es dann besser, dann hat man nicht mehr so viel Hunger. Aber 40 Tage, ich weiß, hat einer von euch schon mal 40 Tage gefastet? Die Bibel sagt, nach 40 Tagen Und es hungerte ihn. Herr Jesus, ja klar, man 40 Tage, ich würde auch hungern. Aber du bist ja Gottes Sohn. Und Jesus ist dort in der Wüste und da sind viele Gegenstände, auch Steine liegen darum, was weiß ich, wahrscheinlich getrocknetes Holz, wie auch immer. Und er hat so einen Stein in der Hand, der sieht vielleicht so, vermute ich mal, so aus wie so ein Dönerbrot, ne? So die Größe, kann man gerade so in die Hand nehmen. Ja? Und dann sagt Satan zu ihm, als Jesus den so anschaut, sprich zu diesem Stein, er soll Brot werden. Was würdest du machen, wenn du das könntest? Wenn du die Kraft hättest, die Macht hättest, von Gott gegeben, aus Steinen Brot zu machen, nach 40 Tagen. Jesus antwortet mit dem, was ihm am wichtigsten ist, mit dem Wort Gottes. Er zitiert 5. Mose Kapitel 8, Vers 3. Ich lese mal den Zusammenhang. Wir können es aufschlagen, wenn ihr wollt. 5. Mose Kapitel 8, ab Vers 1. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern geschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütige und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass es dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Wir sind so abhängig vom Essen. Und ohne das Essen würden wir es wahrscheinlich, also ohne Trinken, und ohne Essen würden wir nach wenigen Tagen, ja vielleicht Wochen, nicht mehr leben. Es ist lebensnotwendig. Es gibt Menschen, die vielleicht noch länger gefastet haben als 40 Tage, aber unabhängig davon, irgendwann braucht der Körper wieder etwas. Interessant war für mich, vor längerer Zeit habe ich mich damit mal beschäftigt, Marathonläufer, die sich intensiv auf einen Marathon vorbereitet haben, die also 42 Kilometer. Da gab es welche, die es versucht haben, 40 Tage nichts zu essen, nur zu trinken. Ich weiß jetzt nicht, was sie im Einzelnen getrunken haben, aber sie haben keine feste Nahrung zu sich genommen. Und nach 40 Tagen sind sie Bestzeit gelaufen. Persönliche Bestzeit. Also es geht, man kann viel erreichen, wenn man möchte. Aber was Gott hier dem Volk sagt, 40 Jahre habe ich euch versorgt. Und mit welchem Ziel? Damit ihr wisst, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Also nicht das Essen, das leibliche Essen, das wirkliche Essen ist das Entscheidende, sondern das, was uns Gott durch sein Wort gibt. Das heißt, beim Essen soll es in erster Linie nicht um das Essen gehen, sondern auch hier, von wem kommt das Essen? Gott möchte, dass wir wirkliches Essen erhalten und nicht irgendwelche minderwertigen Speisen, die uns ringsum angeboten werden. Und in erster Linie ist es sein Wort, so wie Jesus hier sagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In Matthäus sagt er dann, sondern von einem jeden Wort, das es aus dem Munde Gottes geht. An einer anderen Stelle nimmt Jesus dieses Brot noch einmal auf. Nicht unter der Versuchungsgeschichte, sondern am See Tiberias. Das ganze Volk, viele Menschen haben sich versammelt, sie sind geheilt worden, viele sind gekommen, um von ihm zu hören, gestärkt zu werden. Und als er am Ende war mit seiner Predigt, stellten seine Jünger fest, du, also hör mal zu, wenn wir jetzt hier noch lange bleiben, den Leuten, denen fällt langsam der Magen auf den Boden. Ja, man hört das schon, wie der knurrt. Schickt die doch nach Hause, dass sie was zu essen bekommen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir sind etwas verärgert beziehungsweise etwas verwundert. Nur noch zwei Fische da und 5 Brote. Und sie sagt, wie soll das reichen? Dabei hatten sie, die Jünger hatten nur eines im Kopf. Sie hatten ihr eigenes Wohl im Kopf. Sie hatten Sorge, sie kriegen nichts ab. Die 5 Brote mit zu 13 zu teilen und 2 Fische ist schon wenig. Und jetzt auch noch da 5.000 Menschen, die da, also Männer, die da sind, wahrscheinlich 10.000 bis 15.000 Personen, mit Kindern eingerechnet, wird vielleicht noch nicht mal reichen. Das sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen? Und die Jünger natürlich, ja, also das reicht niemals, bis wir so viel Geld haben wir gar nicht. Wenn wir jetzt ins Dorf gehen und was kaufen wollen, das schaffen wir nicht. Dann nimmt Jesus das Brot, er lässt es bringen, er betet darüber. Und dann verteilt er dieses Brot in 12 Körbe. Ich meine, 5 Brote auf 12 Teile, bleibt nicht viel in einem Korb, ne? Also sagen wir mal, das ist ein Fladenbrot gewesen, ja? Also gut, dann ist vielleicht noch ein bisschen was, aber. Und dann waren noch 2 Fische. Ich weiß nicht, wie er die Fische geteilt hat, durch 12, keine Ahnung. Und die Jünger nehmen diese Körbe und sie gehen und jeder auf diesem Feld bekommt zu essen und die Körbe werden nicht leer, bis der Letzte was bekommen hat. Und dann stehen die Jünger da, ich stelle mir das so vor, ja, haben ihre leeren Körbe in der Hand und sagen, alle haben zu essen. Und wir, also das sagen sie nicht, aber das steht so zwischen den Zeilen. Und was macht Jesus? Er sagt, geht und sammelt alles auf, was runtergefallen ist. Und sie sammeln alles auf. Und wie viele Körbe sammeln sie? 12, für jeden Jünger einen. Jesus erinnert sie daran, wo das Brot herkommt. Dass es nicht etwas ist, was sie produziert haben, was sie gewelkt und gemacht haben, sondern es kommt von Gott. Gott sorgt für euch. Er gibt euch ins Herz, dass ihr sehen könnt, was wirklich wichtig ist. Durch sein Wort und durch die leibliche Nahrung dazu. Ein weiteres Mal, als das Brot im Zusammenhang mit dem Passafest in Beziehung kommt, wo Jesus, dreimal hat er das Passafest sicherlich gefeiert, auf dem Weg war, wieder nach Jerusalem. Da ist er in der Diskussion mit dem Volk. Es steht in Johannes Kapitel 6. Und dort in Johannes Kapitel 6, da haben wir jetzt diese Geschichte mit den 5.000. Mit den 5 Gerstenbroten und den 2 Fischen. Und ein Stückchen weiter sagt Jesus, dass er das Brot des Lebens ist. Und dann sagt er in Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dies nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Stellt euch mal vor, wir als Gemeinde machen eine Freizeit. Und uns als Leitung passiert es, dass wir vergessen haben, für Essen zu sorgen. Kann ja passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es uns ganz genauso geht wie hier. Ihr seid die Leitung, ja? Und dann kommen wir und sagen, ja, Gott wird schon dafür sorgen, dass wir was zu essen bekommen. Da wird wahrscheinlich gleich der Nächste sagen, ja, also ihr seid ja wohl nicht ganz bei Trost, oder? Hättet ihr mal vorher vorgesorgt, dann hättet ihr jetzt genügend. Wir würden ganz schön murren, oder? Das haben die Israeliten schon gemacht, als die in der Wüste unterwegs waren und ihnen irgendwann das Brot aus dem Hals heraushing, dann haben sie angefangen zu murren und haben gesagt, wir wollen zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Und Gott hat dafür Sorge getragen, dass sie zu essen bekamen. Aber dieses Murren ist so leicht, weil wir zu unzufrieden sind. Und wir sind unzufrieden über die Art und Weise, wie ein Bruder oder eine Schwester mit mir umgeht. Wir sind unzufrieden über die Art und Weise, wie Dinge laufen. Und dann sagt Jesus zu dir, murre nicht. Murre nicht. Und weiter sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und es steht geschrieben dem Propheten, Jesaja 54, 13, siehe, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wichtige bleibt den Augen verborgen. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist das Brot für dich. Er ist es, der dich lehrt, der dich unterweist, der dir bewusst machen will, von mir bekommst du alles, was du brauchst. Und damit beginnt etwas völlig Neues. Etwas, was Gott, was der Herr, Spruch des Herrn in Jeremia 31 gesagt hat. Es geschieht etwas ganz Neues. Durch Jesus wird unser ganzes Denken, unser Lernen, unser Überlegen komplett verändert. Wir orientieren uns nicht mehr an dem, was wir sehen, mit unseren Augen, sondern wir orientieren uns an dem, was Gott ins Herz gibt und was vom Herz in die Hand fließt, um es für andere zu geben und für andere da zu sein. Paulus verwendet dieses Wort, dass wir von Gott etwas ins Herz gelegt bekommen, als das Geheimnis Gottes. Ihr könnt es nachlesen in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 6, die folgenden Verse. Hier wird Jesus als das Geheimnis Gottes dargestellt, das die Welt nicht erkennt. Oder dort, wo Menschen aus und in dieser Welt bereit sind, Jesus in ihr Herz zu lassen, wird er es verändern und sie sehen mit dem Herzen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir erkennen und begreifen, was Gott uns durch Jesus offenbart. Und es geschieht durch sein Handeln an dir. Das Einzige, was es braucht, wirklich nur das Einzige, ist deine Bereitschaft, dass Gott zu deinem Herzen spricht. Und dann lernst du, mit dem Herzen zu sehen. Und nicht mit den Augen. Gottes Geist verändert unser Denken. Gott ist es, der uns formt und geleiten will in der Weise, wie wir in seinen Augen sind. Wie das Bild, das die Baronin Sonja von Knips an ihr Wand gehängt hat. Hat Gott, und ich nehme dieses Bild noch einmal, ein Bild von dir. Und er hängt es in dein Herz. Und jeden Tag darfst du drauf schauen und darfst dir zeigen lassen, wer du bist. Galater, Kapitel 5. Ein Text für uns Männer. Für uns Männer. Galater, Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer. Hallo, ihr Männer, seid ihr noch da? Ihr Männer. Liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Hast du es gehört, Mann? Epheser, Kapitel 5. Entschuldigung, nicht Galater. Das war mein Fehler. Danke. Epheser, Kapitel 5. Ja, man muss halt mal auch lesen. Epheser, Kapitel 5, Vers 25. Noch einmal. Ihr Männer, hört zu. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Wozu? Um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Amen. Das ist es, was Gott möchte. Mit uns Männern als erstes, aber auch mit euch Frauen. Und mit uns als Gemeinde. Und jeder einzelne von uns ist in den Augen Gottes ein Bild ohne Flecken und Runzeln. Es fehlt nichts. Nimm das mit. Heute. Nimm es mit nach Hause. Denk darüber nach. Lese es noch einmal. Und versuche dir bewusst zu machen, Gott hat ein Bild in dein Herz gezeichnet, auf dem du wunderschön aussiehst. Alles, was du denkst, was da nicht sein sollte, ist dort nicht mehr. Und schau dir dieses Bild immer wieder an. Mach es dir bewusst und verlier es nicht aus den Augen, wie Gott dich sieht, ohne Flecken, ohne Makeln, ohne Runzeln. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wichtige bleibt den Augen verborgen. Ich wünsche dir das, dass dir das gelingt, dass du dich von Gott so malen lässt und dieses Bild jeden Tag anschaust, dass du merkst, wie sich dein Leben Stück für Stück so gestaltet, wie Gott es will. Ich wünsche mir für uns als Männer, dass wir das Bild unserer Frauen in unser Herz hängen und dass wir dieses Bild unserer Frauen so anschauen, dass es das Schönste, was es auf Erden gibt. Es gibt nichts Schöneres. Und wenn dir jemand einreden will, das ist nicht so, dann der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wenn dir das jemand vorhalten will, dann mach dir bewusst, es ist das Schönste, was du hast an deiner Seite. Es gibt nichts Schöneres. Und betrachte es so. Verwirkliche es so in deinem Leben. Habe ich euch erreicht, ihr Männer? Habe ich euch erreicht? Ja? Jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber ich versuche es. Wenn du das willst, dann komm jetzt einfach zu mir her nach vorne und wir beten zusammen, mit allen anderen zusammen und bitten darum, dass Gott unser Herz so nimmt, dass wir in unserem Gegenüber, in unserer Frau, in unseren Kindern, wie auch immer, die Bilder sehen, die Gott in ihnen sieht.